Ich weiß nicht, ob ihr Tageszeitung gestern gelesen habt. Ich habe gestern in der Zeitung gelesen, dass es Umfragen in Deutschland gab und die meisten Deutschen haben keine Ahnung, was ist eigentlich Pfingsten. Sind dankbar für den Montag, den sie dann frei haben, aber sie haben keine blassen Schimmer, was ist eigentlich Pfingsten. Wenn wir bei uns hier fragen würden in der Gemeinde, denke ich, wir würden mehr sagen, klar, Jesus ist in den Himmel zurückgegangen, Himmelfahrt haben wir gefeiert und dann hat er den Heiligen Geist geschickt und dann daraus ist dann die erste christliche Gemeinde, deswegen Geburtstag der Gemeinde in Jerusalem entstanden und daraufhin noch viele andere Sachen mehr. Es kann aber auch passieren, dass wir sagen, ja, das war damals ein einmaliges Ereignis, das ist damals passiert und das hat auch heute mit uns gar nichts mehr zu tun. Das war damals. Aber das Besondere ist eben, dass Jesus den Heiligen Geist nicht nur seinen Jüngern damals zugesprochen hat und dass sie damals etwas erleben konnten, sondern genauso heute. Wenn wir den Geist nicht haben, können wir die Bibel nicht verstehen, wir könnten nicht mal mit Gott beten. Es braucht den Geist. Jesus sagt, Gott ist Geist. Und wer ihn anbeten will, muss es mit seinem Geist tun. Das ist so, wie wenn wir Chinesisch sprechen und Gott würde nur Englisch sprechen, dann müssten wir Englisch sprechen. Versteht ihr? Also es braucht diese Voraussetzung. Und damit Gott überhaupt in uns wirken kann, dass er durch uns wirken kann, das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Und das wirkt manchmal ein bisschen spooky, so ein bisschen unheimlich. Der Geist, das ist, denkt mir so an so ein Gespenst. Und der kommt, dabei ist das etwas viel Natürliches, viel Schöneres, als das, was wir manchmal denken. Und die Frage ist, was passiert denn, wenn wir den Heiligen Geist haben? Was können wir erleben, wenn wir den Heiligen Geist haben? Wie spürt sich das? Wie fühlt sich das? Und es ist ganz wichtig, dass wir da auch merken, dass jeder, und das ist die Herausforderung, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dass wir merken, jeder von uns erlebt es ein Stück weit anders. Stärker, intensiver, auf anderen Bereichen. Ganz spannend. Ich war vor einigen Jahren auf einer Konferenz gewesen, Predigerkonferenz, und dann war ich in einem Gottesdienst mit drin, der sehr liturgisch gehalten wurde, sehr kirchlich. Und ich habe gedacht, als es vorbei war, Herr, lass die Zeit umgehen. Und ich bin mit einem Kollegen raus und der sagte mir, Björn, war das ein geiler Gottesdienst. Wir haben beide den Heiligen Geist, aber wir erleben es unterschiedlich. Und deswegen ist mir ganz wichtig, in diese Spannung, die immer da reinkommt, dass wir ein bisschen weggehen und sagen, wenn der andere so erlebt, ist es okay. Und das ist gut so. Und deswegen ist so wichtig, gerade dieser Text heute aus dem Korintherbrief, der ist so ganz wichtig für uns als Gemeinde. Ihr wisst auch, ich kann in dieser Predigt nicht alles reinpacken, was es über den Heiligen Geist zu sagen gibt und seine Wirkung. Das würde Unmengen an, also dann würden wir noch mehrere Tage hier sitzen. Und deswegen möchte ich mich heute mal ganz bewusst auf den Bereich beschränken. In unserer Predigtreihe sind wir ja 1. Korinther 12 angekommen, wo Paulus über den Heiligen Geist und den Gaben des Heiligen Geistes sprechen. Und dieser Abschnitt und sagen wir mal auch der 13. und 14. Kapitel, da geht es bewusst um die Geistesgaben. Und dann wollen wir jetzt mal heute den ersten Teil von Kapitel 12, Verse 1 bis 12 uns mal anschauen. Paulus geht ja, und das haben wir gesehen in dem ganzen Abschnitt, in seinem Brief immer wieder auf Fragen ein, die Korinther ihn stellen. Und diesmal stellen sie ihn eine Frage zum Thema Geistesgaben. Und die Korinther, das ist ja keine alte Gemeinde, die gab es noch nicht so lange, das war eine junge Gemeinde. Und die haben auf einmal erlebt Gottes Geistesgaben. Die haben auf einmal erlebt, wie im Gottesdienst wirklich die Post abging. Und die waren begeistert. Aber da ging es nicht so gesittet zu wie bei uns. Das ist jetzt schon für manche sehr viel, wenn das sehr emotional zugeht. Das ging wirklich manchmal drunter und drüber. Und wie das so ist, da gab es Leute in der Gemeinde, die haben gesagt, die Art und Weise, wie ihr hier jetzt feiert, das ist mir zu viel. Das geht mir zu weit. Und die kamen damit nicht klar. Und dann gab es Spannungen. Und das hat dann sogar zwei Gruppen bewirkt, diese Spannung. Und ich glaube, dass das, was die Korinther erlebt haben, erleben wir heute immer wieder. Das merken wir in vielen Gemeinden. Wenn es um den Thema Heiligen Geist geht, dann führt das nicht zusammen, sondern es kommt zu Spannung und es kommt sogar zu Spaltung. Und da gibt es meistens, so grob gesagt, zwei Gruppen. Da gibt es die eine Gruppe, die sagt, Mann, wir müssen mehr mit dem Heiligen Geist erleben und da muss mehr passieren. Und die andere Gruppe, die das nicht so will, die sind ungeistlich, die Bremser. Und dann gibt es die andere Gruppe, die dort ist und die sagt, oh, hoppla, 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 ist das noch biblisch, was ihr da erlebt? Und dann gibt das so einen Kampf und die sagen, also das ist ja nicht, ist denn das wirklich vom Teufel, was da kommt? Seid ihr sich so sicher? Also das ist doch bestimmt nicht mehr der Heilige Geist, das ist doch was anderes. Und dann kommt es so zum Streit, jeder will Recht haben und im Extremfall kommt es dann, dass die beiden keinen Weg mehr miteinander finden und dann kommt es zu Spaltung. Persönlich finde ich das sehr schade, denn eigentlich will der Heilige Geist doch, dass wir Christen trotz unserer unterschiedlichen theologischen Überzeugungen zusammenkommen und wir eine Einheit werden. Dafür ist er gekommen auch. Und ich glaube, dass es auch anders gehen kann. Wenn nämlich beide Gruppierungen mal aufeinander zugehen, wegkommen von Rechthaberei und meinen, was sie glauben, ist jetzt richtig, zusammenkommen, mal miteinander austauschen. Wie erlebst du das mit dem Heiligen Geist? Wie erlebst du das mit dem Heiligen Geist? Aber dann nicht gleich werten und sagen, das ist ja gar nicht richtig und das ist falsch und das stimmt nicht, sondern mal zuhören und verstehen, was sagen andere. Und dann gegenseitig sich beschenken lassen, wie der andere das macht. Ich in meinem eigenen Glaubensleben habe sehr profitiert von Leuten, die aus einer pfingstcharismatischen Gruppe kamen. Und ich habe genauso erlebt von Menschen, die sehr konservativ waren, so nennen wir das, die sind ja nicht konservativ, aber die sehr da an etwas festgehangen sind, habe ich sehr profitiert. Und es hat mich befruchtet. Paulus sieht die Spaltung in Korinth und will mit den Kapitel 12 bis 14 erreichen, dass die Korinther trotz ihrer unterschiedlichen Erfahrungen und Überzeugungen irgendwie zusammenbleiben. Und damit das passiert, braucht es, das wissen wir alle, braucht es Liebe. Und ich finde es mega spannend, dass in diesen drei Kapiteln von 12 bis 14 in der Mitte, im Zentrum dieser, wo es in diesen drei Kapiteln um die Geistesgaben geht, dass dort der Heilige Geist, das Thema Liebe eingebaut ist. Und ich glaube, er will damit ausdrücken, trotz aller Diskussionen und Streitigkeiten, die Liebe darf bei euch nicht flöten gehen. Und wenn ihr 100-mal recht habt, aber wenn ihr die Liebe verlasst, dann ist das nicht nach dem Willen Gottes. Also verletzt die Liebe nicht. Lasst die Liebe darüber walten, wie ihr jeweils denkt. Hören wir uns mal an, was Paulus uns in Bezug auf die Geistesgaben jetzt zu sagen hat. Steigen wir mit dem Vers 1 ein. Da sagt er, ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Geistesgaben, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Paulus spricht hier von den Geistesgaben, anders übersetzt geistliche Gaben oder gibt es auch verschiedene Bezeichnungen. Aber interessant ist, dass er hier im Vers 1, wenn man das griechischen Originaltext der Bibel anschaut, das griechische Wort Pneumatikos gebraucht. Pneumatikos leitet sich von Pneuma, Geist, ab. Im Vers 4 gebraucht Paulus für Geistesgaben, das ist halt im Deutschen mit Geistesgaben übersetzt, aber im Griechischen das Wort Charisma, was Gnadengeschenk bedeutet. Und was vielleicht für uns auf den ersten Blick wie so ein Widerspruch aussieht, ist im Grunde kein Widerspruch. Paulus hat bewusst diese beiden Begriffe verwendet, um das Besondere der Geistesgaben aufzuzeigen. Und er möchte damit erreichen, dass es zu einer Lösung dieser Spannung in der Gemeinde kommt. Wie ist das zu verstehen? Also bleiben wir nochmal bei dem Begriff Pneumakos, also Geist, Geist gewirkt. Da will Paulus deutlich machen, dass die Gaben direkt vom Heiligen Geist gewirkt sind. Und damit schließt er aus, dass die Korinther etwas erleben in der Gemeinde, was durch den Heiligen Geist gewirkt ist und nicht durch dämonische Kräfte. Und damit, so ist mein Eindruck, will er die Christen, die Angst vor der Wirkung des Heiligen Geistes haben. Es geht uns zu weit, will er sagen, passt mal auf, da ist nicht der Teufel am Werk, da ist der Heilige Geist am Werk. Habt doch nicht eine Angst davor, sondern sei ein bisschen offen, was das ist. Oder lass dich zumindest drauf ein. Also genau diese Christen fordert Paulus dazu auf, dass sie den Heiligen Geist sich mal öffnen sollen. Es sind eben nicht dämonische Geister, sondern Geist Gottes kann dort am Wirken sein. Und ich kann das, so wie die sich die Christen in Korinth damals gefühlt haben, die davor Angst hatten, ich kann da diese Angst sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch zum Teil sehr negative Erfahrungen mit Christen gemacht, die sehr extrem mit dem Heiligen Geist unterwegs waren und mir ging das zu weit manchmal. Ich habe das auch sehr verletzend empfunden, wenn ich das nicht so erlebt habe, wenn die Leute einem fast den Glauben abgesprochen haben. Ja, das wirst du auch noch erleben, musst dich nur dem Heiligen Geist mehr hingeben. Fand ich sehr unangenehm. Und ich hatte, und das war die Herausforderung, besonders die Angst, dass wenn ich mich jetzt darauf einlasse, woher weiß ich denn, dass das der Heilige Geist ist? Weil im okkulten Bereich, also dämonischen, wenn ihr irgendwo in Asien oder Afrika unterwegs seid, da passieren ähnliche Phänomene. Und man hat dann das, ich habe das Gefühl, ja, wie kann ich das unterscheiden? Was ist da? Und das hat mich echt umgetrieben. Einerseits wollte ich ja mehr den Heiligen Geist erleben, habe ich gesagt, klar, ich möchte das. Aber auf der anderen Seite wollte ich mich nicht von irgendwelchen Dämonen manipulieren lassen. Und das hat mich umgetrieben. Und irgendwann habe ich einen Kollegen bei mir kennengelernt, ehemaligen Kollegen, der kam nicht aus der charismatischen Ecke, das war sehr gut. Das war jemand, der macht heute Bibelübersetzungen, aber der hatte viele positive Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Und mich hat das dann so ermutigt, zu sagen, pass auf, du gehst mit mir mal, ich möchte gerne bei dir in die Schule gehen. Und dann hat er mir mehr eröffnet, wie der Heilige Geist auch wirken kann. Das heißt nicht, dass ich vorher nicht den Heiligen Geist hatte, das nicht gewirkt habe. Es ist nur ein neuer Bereich, der sich mir erschlossen hat und wo ich heute sehr dankbar für, weil es hat mein geistliches Leben wirklich bereichert, auch weitergebracht. Und das Faszinierende ist, dass ich irgendwann verstanden habe, stopp mal, du hast den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat das größte Interesse, dass ich eben unterscheiden kann, was von ihm oder von unten kommt. Und das war für mich dann sehr entlastend. Es gibt auch gute Kriterien, wo man das feststellen kann, aber es führt jetzt zu weit. Paulus fordert also die Christen in Korinth dazu auf, dass wenn sie sich nicht vor dem Wirkung des Heiligen Geistes verschließen sollen, ihr verbaut euch etwas. Sie sind deswegen fallen nicht vom Heil ab und sie erleben nichts. Aber wenn da Angst dahinter steckt, dann fragt euch mal warum und lasst euch darauf ein. Und dann geht er auf die andere Gruppe von Christen ein mit dem anderen Begriff, Charisma, also Gnadengeschenk. Und Paulus will da dieser Gruppe, die sehr stark und viel mit dem Heiligen Geist erlebt, so mal ein bisschen auch in ihr Gewissen hineinreden. Paulus macht deutlich, und das war in Korinth das Problem, die haben sich wahnsinnig was auf ihre Gaben, besonders die spektakulär war, etwas eingebildet. Wir haben den Geist und wir sind da besonders und Gott wirkt mächtig durch mich. Und Paulus macht deutlich, er sagt, das ist Charisma, ist ein Gnadengeschenk. Gnade, Geschenk. Ihr habt das als Geschenk bekommen, völlig unverdient. Ihr habt nichts dazu beigetragen. Gnade ist ein Geschenk. Und keiner von euch kann sich auf seine Gaben etwas einbilden. Er braucht nicht meinen, dass er geistlicher ist als der andere, der die Gaben nicht hat. Und Gott schenkt diese Gaben. Oder er schenkt sie unabhängig davon, wer du bist und was du bist. Sondern wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Und das spielt nicht eine Entscheidung, wie begabt du bist, welche Bildung du hast, welche Leistung du vorzuweisen hast, wie geistlich oder ungeistlich bist, wie intelligent du bist, wie allumfassend du alles verstehst. Nein, allein Gnade. Es ist ein Geschenk. Und Paulus möchte weiter bewusst machen, dass wer besonders spektakuläre Gaben hat, zum Beispiel die Gabe Wunder zu tun oder Heilungen zu erleben, das ist ja was Tolles, oder irgendwie was anderes noch zu haben, dass der nicht mehr gesegnet ist als der, der in Anführungszeichen nur die Gnade des Dienens hat. Und deswegen sagt Paulus, das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Es gibt nur einen Geist, und der teilt alle Gaben ganz unterschiedlich aus. Und er teilt sie so aus, wie der Heilige Geist denkt, dass es richtig ist. Nicht, weil der besonders schön und besonders intelligent ist und weil der viel weiß. Nein, er sagt, ich teile das mal so aus. Keiner Gabe steht höher als die andere Gabe. Und keiner ist geistlicher, weil er die Gabe hat, als der andere. Alle sind gleich, weil sie es nicht sind, die diese Gabe produzieren oder was sie durch diese Gabe bewirken, sondern es ist allein der Heilige Geist. Und das ist das Problem manchmal heute auch in der Diskussion, dass Menschen, die so eine Gabe haben, sich selbst für etwas Besonderes halten. Oder wenn jemand diese Gabe hat, dann kommt oft die Situation, oh, der hat besonders gesalbt und so weiter. Nein, es ist der Heilige Geist, der durch diese Person wirkt. Und Paulus geht nochmal weiter und er macht deutlich, warum wir diese Gaben überhaupt haben. Er sagt, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Ich finde diesen Satz, der ist so, dieser Ende des Satzes, das ist so, haut so rein in unser Individualismus, auch in meinen. Das, was Paulus hier sagt, ist, jeder von uns hat mindestens, wenn er mit dem Heiligen, mit Jesus lebt, mindestens eine Geistesgabe bekommen, mindestens. Und wir bekommen eben nicht alle die gleichen Gaben. Das bedeutet, ich habe eine Gabe vom Heiligen Geist bekommen. Die haben manche von euch auch, aber manche haben sie nicht. Ihr habt Gaben bekommen, Musik, die ich nicht habe. Und das Spannende ist jetzt, es geht gar nicht um mich. Ich soll mit meiner Gabe euch erbauen. Andere, wie zum Beispiel Musik, sollen mit dieser Gabe mich erbauen, uns als Gemeinde erbauen. Und es geht letztendlich darum, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Das ist wie ein Puzzle. Wenn ein Puzzleteil fehlt, dann stimmt doch was nicht. Dann stört einen das. Es braucht dieses Puzzle. Und deswegen ist dieses Zusammenwirken von allen Gaben das Spannende. Und Paulus sagt, darum geht es. Ihr habt die Gabe nicht für euch bekommen. Ihr habt die Gabe bekommen, damit ihr gemeinsam euch gegenseitig dienen könnt und auferbauen könnt. Das ist der Hintergrund. Und noch ein letzter Gedanke, den Paulus bringt in Bezug auf die Christen, die sehr emotional etwas erleben. Und das ist keine Abwertung, das ist keine falsche Stelle. Ich bin auch sehr emotional, was den Glauben anbelangt. Aber er macht da noch was bewusst. Er sagt, denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen lassen und wurdet nahezu dazu hingetrieben, den Götzen zu dienen. Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Die emotionalen Erfahrungen, die diese Christen beim Einsatz ihrer Geistesgaben machen, die begeistern sie. Und das ist gut und richtig. Schön, wenn man eine Gabe hat und sagt, oh, das begeistert mich, toll, wie das wirkt und wie es einem gut tut. Doch diese Christen machen den Fehler, dass sie meinen, dass der Heilige Geist, wenn er wirkt, immer gleichzeitig auch ihre Gefühle beeinflussen muss. Je stärker sie etwas dabei empfinden, desto mehr wäre dann auch der Heilige Geist am Wirken und Gott wäre ihnen dann besonders nah. Und dann geht Paulus auf ihre Bekehrung zurück. Er sagt, ja, damals habt ihr ganz massiv, exzessiv diese Wirkung der dämonischen Kräfte gemerkt. Aber das ist jetzt nicht mehr. Ihr dürft nicht sagen, mit dem Heiligen Geist ist das genauso. Er sagt, nein, trennt euch davon. Das ist nicht dasselbe, was ihr damals erlebt habt. Und deswegen macht Paulus deutlich die ekstatischen Erfahrungen, die sie früher gemacht haben, die dürfen sie nicht mit der Wirkung des Heiligen Geistes übertragen. Und ich finde, es ist so hilfreich, mir hilft es, wenn ich das höre, dass ich das, was Paulus hier sagt, für meinen eigenen Glauben umsetze. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie oft denkt ihr selbst, dass wenn ihr besonders nah an Jesus seid, wenn ihr besonders den Heiligen Geist habt, dass ihr dann auch besonders vollmächtig wirken könnt. Nur dann. Oder dass Jesus uns dann besonders nah ist, wenn wir den Heiligen Geist besonders spüren. Aber ist das immer so? Wer seine Gaben einsetzt, der wird merken, und so merke ich das auch, dass ich manchmal überhaupt nicht das Gefühl habe, dass ich stark bin, dass ich schwach bin. Und dann merke ich aber trotzdem in der Reaktion von anderen, boah, das war gut. Mein Gefühl ist nicht Maßstab. Und auch, dass ich manchmal Gott nicht spüre oder so nah spüre, ist nicht das Maß, dass der Heilige Geist bei uns ist, nah und nicht. Jesus hat uns zugesagt, er ist alle Tage bei uns. Egal, wie es euch geht. Und wir haben das in dem Kinderlied gesungen. Manchmal muss man so Kinderlieder genau hinhören. Ich sage, er liebt dich. Ob er nah oder nicht nah, ob man ihn spürt oder nicht spürt. Genau darum geht es. Der Maßstab oder der Heilige Geist und seine Wirkung ist mehr als unser Gefühl. Und der Geist wirkt, wenn wir uns total ungeistlich und schwach fühlen. Gottes Zusage gilt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und wenn wir ihn nicht, überhaupt nicht spüren, dann halten wir uns an das fest, was er gesagt hat. Und er wird uns durchtragen und er wird uns gebrauchen. Ich möchte noch eine letzte Bemerkung machen, bevor wir dann ganz praktisch mal zu den Geistesgaben kommen, die Paulus hier aufzieht in unserem Auftrag. Das ist nämlich noch wichtig. Wenn wir uns diese Sachen anschauen, die nachher dann kommen mit den Geistesgaben, und es gibt diverse andere Bibelstellen im Neuen Testament, wo Geistesgaben aufgezählt werden, dann kann man den Eindruck gewinnen, ah, das sind, wenn ich die alle zusammentun, das macht man auch manchmal, das sind alle Geistesgaben, die es gibt. Darüber hinaus gibt es keine mehr. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Gaben, die wir im Neuen Testament finden, nur eine Auswahl ist von Gaben. Ich möchte erklären, warum. Das sehen wir daran, dass zum Beispiel manche Geistesgaben es gibt, die finden wir im Neuen Testament nicht, wir finden sie aber im Alten Testament. Ich fand es ganz spannend zu sehen, dass Musiker im Alten Testament von Gott mit dem Heiligen Geist gesegnet wurden. Und es ist auch ganz spannend, dass die den Tempel erbaut und irgendwie künstlerisch dargestellt, da steht, dass der Heilige Geist von Gott ihnen gegeben wurde, damit sie diese Tätigkeit tun können. Und da merken wir, das ist weit mehr als das, was wir jetzt in dem Neuen Testament nur haben, über Erwähnung der neutestamentlichen Gaben. Und ich glaube auch, dass manchmal Gaben, die wir im Neuen Testament finden, oder die Gaben, die Gott gibt, manchmal situationsabhängig ist von einer Situation, in der Gott uns hineinstellt. Wenn wir eine Gemeinde wären in Ostdeutschland, anders wie hier im Westen, wo es noch zu größtenteils noch christlichen Hintergrund gibt, dann braucht man vielleicht viel mehr die Gaben der Evangelisation als hier bei uns. Und viele Gaben, die es heute braucht, zum Beispiel jemand, der Kinderevangelisation macht, jemand, der Kindergottesdienst leitet, da findet ihr keine Gaben in der Bibel, im Neuen Testament. Aber da braucht es diese Gabe, gab es damals noch nicht. Kinder wurden in der Familie erzogen. Heute werden sie in der Gemeinde erzogen. Und deswegen gibt es Gaben, die speziell in eine gewisse Situation für eine gewisse Zeit auch gegeben wird. Ein weiterer Grund ist, dass viele Geistesgaben, die für uns heute selbstverständlich sind, zur Zeit von Paulus überhaupt nicht vorhanden war. Also nehmt mal die Gabe der Dekoration. Oder nehmt Gabe, ihr könnt das weiterziehen, nehmt die Gabe, was weiß ich noch, was anderes, Technik. Wir tun immer so, naja, das fällt dann unter den Gaben des Dienens, aber das ist ziemlich undifferenziert, ja. Also ich weiß nicht, ob der Stefan, der jetzt diese Technik super macht, da sich hinsetzen können, Dekoration machen kann. Stefan, kannst du das? Ja, bitte nicht, ja. Aber wenn man dann jemand sitzt, der Deko macht, dann setzt man ja Technik bloß nicht. Merkt ihr? Aber das ist manchmal, wir tun dann das so differenzieren. Naja, das Technik machen und Dekoration, da ist es ja weltlich, ne? Aber Lehren und Predigen, das ist Lehre, das ist geistlich. Nein, das spielt keine Rolle. Da wir alle merken, wenn wir eine schöne Dekoration haben und das inspiriert uns, wir merken auf einmal, da bringen wir Kunstwerk. Wir werden inspiriert durch so etwas. Oder es läuft die Technik, die Lieder laufen. Wenn die Texte nicht da wären oder der Strom wird ausfallen, dann würden wir alle sagen, ja, da sitzen wir da und jetzt passiert nichts. Es braucht diese Gaben und deswegen gibt es viel mehr Gaben, als wir vielleicht denken. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, wenn ihr wissen wollt, welche Gaben habe ich denn? Dann fragt euch doch mal ganz einfach, was macht ihr denn gerne? Wo merkt ihr, da seid ihr geschickt drin, das fällt euch leicht, das findet ihr klasse und das macht mir Spaß. Was könnt ihr gut? Fragt euch das doch mal. Oder fragt da mal jemand anderen, der euch gut kennt, sag mal, kannst du mir mal sagen, welche Begabungen ich habe? Und weil wir denken oft, die eigenen Gaben, die hat gar nicht so, wird er sagen, oh, das kannst du gut und das gut. Aha, das war gar nicht bewusst gewesen. Und dann gibt diese Gabe einfach Gott, sagt Jesus, gebrauche du mich mit dieser Gabe. Und dann setzt die ein und erwartet einfach, wie, oder seid gespannt, wie Gott euch wirkt. Und dann will ich noch was sagen, weil mir das wichtig ist. Nicht jeder hat die Gabe unterschiedlich ausgeprägt, gleich stark ausgeprägt. Es gibt Leute, die haben ganz stark eine Gabe, das werden wir auch bei den Gaben gleich sehen. Und andere haben sich schwächer und trotzdem habt ihr diese Gabe. Aber das teilt der Heilige Geist aus, da seid ihr nicht schwächer und weniger begabt. Gott teilt es aus und er will euch gebrauchen mit dieser Gabe. Soweit. Und nun wollen wir mal zu den Geistesgaben mal kommen, die Paulus in unserem Abschnitt erwähnt. Zuerst spricht er von den Gaben, die der Weisheitsrede, das kommt da unten ein bisschen raus, in anderen Übersetzungen kommt das deutlich heraus, und die Gabe der Erkenntnis. Beide Gaben, die stehen nah beieinander und lassen sich deswegen nicht so ganz leicht auseinanderhalten. Aber jetzt mal zur Unterscheidung. Erkenntnisgabe ist mehr theoretisch, so griechisch gedacht, theoretisch im Kopf ausgedacht. Und die Weisheitsrede, die ist mehr so im Praktischen. Und ich will kurz mal die Weisheitsrede so erklären. Und das ist eigentlich wunderschön, wenn ich ein Beispiel nehme. Und als ich mir Gedanken gemacht habe, darüber gelesen habe, über die Weisheitsrede, wer könnte die Gabe haben und wie kommt das, da ist mir eine Person sofort eingefallen, das ist der Daniel Pfeffer. Und der Daniel, der ist jemand, wenn wir in der Leitungskreissitzung sitzen und wir reden über etwas, so praktische Umsetzung oder auch sonst. Und dann ist es immer faszinierend, dass der Daniel, den kann man ja fragen, und Daniel sagt, ja, setz das doch so und so um. Und sagen, ah, klasse. Und wir hätten ewig lang gebraucht, das so zu empfinden. Daniel hat oft so Gedanken, wie wir das umsetzen können. Das sind sehr gute Lösungen. Manchmal einfach, und wir sagen, da hätten wir doch selbst drauf kommen. Kommen wir aber nicht. Und ich weiß noch, Weihnachten, das war für mich das Beispiel par excellence. Am Weihnachten haben wir ja dieses Weihnachtsmusical im Flensinger Hof aufgeführt. Und ich hatte den Auftrag, einen Vorhang für die Bühne zu machen. 3 bis 5 Meter langer Vorhang. Und zuerst habe ich gedacht, ach, das machst du doch locker, ist kein Problem. Und je länger ich mir Gedanken gemacht habe und gedacht, welche Spannung, und wo musst du die Seile spannen? Und ich bin bald verrückt geworden. Und dann kam mir der Gedanke, ach, ruf doch mal den Daniel an. Und der Daniel in 0,nix hat gesagt, ah, ich habe eine Idee, ich schreibe dir das mal, ich mal dir das mal auf, mach's. Und dann habe ich das in 0,nix umsetzen können. Das ist Daniel. Und das erlebe ich bei ihm sehr häufig in vielen Bereichen. Und ich verrate euch was, ich habe ihn gefragt, ich darf es so nennen, er weiß noch gar nicht den Spitznamen. Ich habe ihn heimlich den Spitznamen genommen, der auch der Erfinder bei Donald Duck hat, Daniel Düsentrieb. Keine Beleidigung, ist ein Lob da. So ist es. Also wenn ihr diese Gabe habt, dann habt ihr ganz einfach andere knurzeln da rum und der hat ganz einfach diese Gabe und er kann sie umsetzen. Ja, die Geistesgabe der Erkenntnis. Wer von euch diese Erkenntnis hat, also diese Gabe hat, der liebt es tiefer und intensiver über Dinge nachzudenken, zum Beispiel theologische Bücher schwere zu wälzen und den Hintergrund dazu verstehen. Ihr könnt euch dann teilweise an einem Wort festbeißen. Ist das jetzt Plural, Singular gemeint? Wie ist das? Und andere sagen, hör doch auf, das geht mir auf den Nerv. Das ist halt Einzahl. Und die, nein, das ist wichtig. Und das ist dann auch vielleicht wichtig. Aber ihr mögt das. Und ihr erkennt manchmal Dinge, Zusammenhänge deutlicher, die andere nicht erkennen. Und dann sagt er, und ihr weißt, da stimmt so, da geht es weiter, da ist es richtig. Wichtig bei allen Gaben, auch diese, wie gerade Weisheitsrede oder auch eben hier die Erkenntnis, das ist nicht etwas, was man erlangt aus besonderen Erfahrungen, das kommt vielleicht dazu, sondern es ist etwas, was man plötzlich von Gott bekommen hat. Und damit das Ganze ein bisschen praktischer wird, habe ich noch zu anderen Gaben auch ein paar Leute gefragt, dass ich sie mal interviewen kann, ganz kurz zu dieser Gabe. Und ich habe die Saskia gefragt, die hatte eine schlechte Nacht. Ihr könnt applaudieren, dass sie sich getraut, nach vorne zu kommen. Saskia, komm mal vor. Saskia, du hast dir diese Gabe, ich hatte dich erst eine andere Gabe eingeschätzt, wir kamen dann auf was anderes, fand ich sehr spannend. Und ich würde mal gerne wissen, erklär doch mal, wie hast du denn gemerkt, dass du diese Gabe hast? Ist an, Stefan? Hallo? Ja, oder ist, hallo, mach mal. Nee. Fehlt die Gabe der Technik hier.
So, ja. Also ich habe an einem Seminar teilgenommen, bei dem man seine Gaben herausfinden konnte. Und da kam unter anderem diese Gabe raus, obwohl sie mir am Anfang so gar nichts sagte. Und ich habe so ein bisschen gebraucht, um sie zu entdecken.
Aber hast du dann irgendwann gemerkt, stimmt, die habe ich dann irgendwie...
Ja, es kam mehr so von Rückmeldung von anderen. Ich habe es weniger gemerkt, aber wenn ich mich zum Beispiel mit meinem Mann unterhalten habe, dann hat er mir rückgemeldet, dass ich viel schneller Zusammenhänge erkenne, die ihm überhaupt nicht bewusst waren oder Probleme schneller auf den Punkt bringen kann. Und ja, so wurde mir das langsam deutlich.
Liest du denn gern auch so theologische Bücher? Liebst du es, über schwere theologische Dinge nachzudenken?
Ja, also unsere Bücherregale platzen aus allen Nähten, weil ich alles lese, was mir so unter die Finger kommt und dann auch gerne themenbezogen. Also gerade ist so Gebet mein Thema, dann lese ich ganz viel dazu, verschiedene Bücher, um verschiedene Richtungen mir anzugucken, zu überlegen, was passt zu mir, was sehe ich auch so, was sehe ich vielleicht anders.
Ja. Sehr spannend. Ich kann das nur bestätigen. Sie ist ja auch bei uns mit in der Gemeindeleitung, dass sie auch Andachten gemacht hat, und es hat mich umgehauen, welche tiefen Erkenntnisse Saskia mit ganz einfachen Worten auch rüberbringen kann. Ganz faszinierend. Wie hast du mal deine Gabe so im Alltag erlebt?
Ja, da gibt es eine Situation, die mir eingefallen ist, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Unser Sohn hat die Schule gewechselt. Und das kam so, dass er die Situation in seiner Klasse immer schlimmer wurde, das soziale Miteinander wurde immer schlimmer. Und es war zeitweise gar kein Unterricht möglich. Für mich deutete sich das an und es war so, als würde mir jemand sagen, es kommt der Tag, da steht er vor dir und sagt, Mama, da gehe ich nicht mehr hin. Und ich überlegte, was möglich ist, welchen Wechsel in eine Grundschule, das vierte Schuljahr, es war kurz vor den Herbstferien. Ich dachte eigentlich, macht es überhaupt keinen Sinn, dass er nochmal die Schule wechselt, weil er in der fünften sowieso an der, zur August-Hermann-Franke-Schule wechseln sollte. Aber es war so, als würde mir jemand sagen, okay, wenn dann die Grundschule von der August-Hermann-Franke-Schule, weil wenn er dann nochmal wechselt, dann gehen die Freunde mit ihm. Es kam der Tag, mein Sohn stand vor mir und sagte, Mama, ich gehe nicht mehr in diese Schule. Und ich sagte zu meinem Mann, okay, wir rufen jetzt an der August-Hermann-Franke-Schule an und fragen, ob wir wechseln können. Und mein Mann sagte, ja, kurz vor den Herbstferien, mitten im vierten Schuljahr, das werden die eh nicht machen. Aber ich glaube, er hatte so gedacht, des lieben Friedens willen, rufen wir da mal an. Haben wir auch gemacht und es kam das, was mein Mann eigentlich sagte, ja, also eigentlich nehmen wir niemanden, aber schicken Sie doch mal eine Anmeldung. Und das haben wir gemacht und mein Mann wieder, ja, also da passiert jetzt erstmal nichts. Und ich sagte, ja, jetzt mach die Anmeldung fertig und haben ein bisschen Druck gemacht, das haben wir dann gemacht. Am nächsten Tag klingelte das Telefon, der Grundschulleiter war dran, um mir zu sagen, dass sie eigentlich keinen nehmen in der vierten Klasse, wie ich denn darauf komme, jetzt mittendrin ins Schuljahr wechseln zu wollen. Habe ich ihm das kurz erklärt und er sagt, okay, unter den Umständen würde er uns gerne mal persönlich treffen, ob wir am nächsten Tag kommen können. Also sind wir da zum persönlichen Gespräch hin. Die Chemie zwischen meinem Sohn und dem Lehrer passte sofort und er sagte, er ist zufällig gerade Klassenlehrer einer vierten Klasse und es gibt noch einen einzigen Platz in seiner Klasse und er wäre bereit, den Aaron zu nehmen. Mein Mann hat sich nochmal Bedenkzeit erbeten und hat gesagt, also ich weiß nicht, so mitten im Schuljahr, wir müssen das erstmal mit der anderen Schule klären. Okay, es war dann inzwischen Ferienbeginn. Wir haben angerufen an der Schule und sie sagten, okay, sie wären bereit, am Samstagmorgen zu kommen, Schulleiterin und Klassenlehrerin, um das mit uns zu besprechen. Wir kamen dahin, sie hatten die Abmeldung der Schule mit und sagten zu uns, also sie finden es super schade, dass er geht, aber sie können es total nachvollziehen und wünschen uns nur das Beste für den Weg. Und so hat er noch mitten im Schuljahr gewechselt und ist super glücklich an der neuen Schule. Man kann jetzt sagen, das war so ein Instinkt, Mama-Instinkt, aber es war mehr als das. Es war einfach das Wissen, was jetzt zu tun ist und wie der Weg zu gehen hat. Es ist, ja, so kann man es vielleicht beschreiben.
Herzlichen Dank, war super. War auch nicht so schlimm, oder? Gehen wir weiter. Paulus erwähnt dann die nächste... Paulus erwähnt dann die Geistesgabe des Glaubens. Also das ist sicherlich für alle irritierend, weil man ja sagt, Glauben hat ja jeder. Ohne Glauben geht's ja nicht. Glauben bedeutet Vertrauen. Das ist richtig. Jeder, der mit Jesus ist, hat Glauben. Aber es gibt noch etwas, das ist noch geht ein bisschen, hat Gott setzt da so einen Schlag noch drauf. Das sind, wenn ihr diese Gabe habt, da habt ihr eine größere innere Sicherheit, dass Gott etwas machen möchte. Auch wenn ihr, wenn andere das für völlig unlogisch halten, sagen, so ein Quatsch, das funktioniert nicht. Und da, wo andere Christen schon keinen Weg mehr sehen, aufgehört haben zu beten, seid ihr diejenigen, die immer wissen, doch, dafür muss ich beten. Und die dann irgendwie die Sachen auch angehen. Ein schönes Beispiel für diese Gabe, finde ich, sind diese vier Freunde, die diesen kranken, gelähmten Mann zu Jesus bringen. Und dann stehen da tausende von Leuten drum und eigentlich rein menschlich sagt man, das geht doch gar nicht, da kommen wir ja nie durch zu Jesus. Und was machen sie? Sie gehen auf das Dach und decken das Dach ab und bringen den Kranken dann darunter zu Jesus und Jesus heilt ihn. Und das ist etwas, was die Gabe des Glaubens auch auszeichnet. Dann kommt Paulus zur Gabe der Heilung. Ich kenne jemanden, der diese Gabe hat und wieder sage ich, ganz besonders stark ausgeprägt. Das ist jemand, der ist verrückt, der macht Dinge und es passiert es. Und der hat wirklich erlebt, dass er hingegangen ist und irgendwann im Baumarkt war. Und der kommt mit dem Verkäufer ins Gespräch, der hat ein Hörgerät und der kommt ins Gespräch und der sagt, ich bin seit Kindheit schwerhörig, deswegen habe ich ein Hörgerät. Und da hat er einfach gesagt, kann ich für Sie beten? Der wusste nichts von dem. Und er betet und derjenige auf einmal sagt, boah, ich kann ja hier hören wieder. Faszinierend. Die Sache ist, dass wenn er betet, wird nicht immer jemand gesund. Aber bei ihm passiert es prozentual häufiger als bei anderen. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Ihr müsst nicht gleich für jemanden den taubstummen, was weiß ich, beten, sondern achtet mal darauf, wenn ihr betet, habt ihr den Eindruck, dass wenn ihr betet, da passiert etwas mit der Person. Dann achtet mal drauf und geht dem weiter nach und so weiter. Und wie gesagt, das muss nicht so spektakulär sein, es kann weniger sein, es ist vollkommen in Ordnung, Gott verteilt die Gaben. Die nächste Geistgabe, die Paulus aufzählt, ist die Gabe der Wundertaten. Wenn jemand von euch diese Gabe hat, dann passieren Dinge, die eigentlich nicht rational logisch sind. Also sie passieren und es wird was ganz, es passiert ein Wunder, es passiert irgendwas, wo ihr sagt, das könnt ihr rein rational nicht erklären. Auf Krishona habe ich mit jemandem zusammen studiert, der war mit einem Bekannten damals mal irgendwo in der Pampa, ich weiß nicht mehr wo, mit seinem Auto unterwegs. Weit und breit keine Zivilisation. Und der hat erlebt, wie plötzlich die Hinterachse ihres Autos gebrochen ist. Es ging überhaupt nichts. Die wussten nicht, was sie machen sollen. Kein Mensch in der Ferne. Und dann hat der eine, ist da einfach hingegangen, Hand aufs Auto gelegt und gesagt, Jesus, du musst helfen, mach du die Achse ganz. Und die war wieder ganz. Und das ist keine Lüge. Es ist wirklich passiert. Ich weiß, wer das erzählt hat. Der hat das auch nicht spektakulär rum erzählt. Der hat es mir im Vertrauen mehr erzählt. Das kann passieren. Das passiert aber, wie gesagt, wenn man diese Gabe hat, nicht dauernd, sondern es kann mal sein, dass das passiert oder so. Also, das ist faszinierend. Gott kann sowas. Wir haben es schließlich mit dem Heiligen Geist, mit dem Gott zu tun. Die nächste Gabe ist die Gabe prophetisches Reden. Und da denken wir sofort an das Alte Testament, die Propheten. Hier sah ja alle groß, mächtig und darum geht es erstmal nicht. Die Gabe damals im Alten Testament waren Einzelleute, die diese Gabe bekommen haben vom Heiligen Geist, ausgesondert wurden für besondere Dienste. Und das Interessante ist, weil wir immer denken, ein Prophet redet nur von der Zukunft. Das stimmt nicht. Der überwiegende Teil der prophetischen Reden im Alten Testament sprechen in eine Situation der Juden der damaligen Zeit hinein. Und das gilt heute genauso. Und wenn ihr diese Gabe habt, dann achtet mal darauf. Ihr habt so einen Eindruck, ihr seid mit jemandem im Gespräch oder ihr denkt über jemanden, ihr betet für jemanden und dann habt ihr den Eindruck, dem müsste ich jetzt doch mal das Bibelwort geben oder das mitgeben. Und wenn ihr dann ihm das gebt, dann wird der andere auf einmal merken, boah, das hat mir ja total geholfen. Das hat mich getröstet, das hat mich erbaut, das hat mich korrigiert sogar. Das ist etwas, wo wir merken, da hat man diese Gabe eventuell. Eine weitere Geistesgabe, von der Paulus hier spricht, ist die Gabe, Geister zu unterscheiden. Die Bibel spricht von drei Geistern. Der eine Geist ist der menschliche Geist, also was wir denken, was wir fühlen und so weiter. Dann gibt es die dämonischen Geister, die Einfluss nehmen. Und es gibt den Heiligen Geist. Und wenn man den Geist Gottes hat, dann hat man auch die Erkenntnis, dass man weiß, was kommt von wem. Kommt das vom Teufel oder kommt das von Gott? Und wenn Leute etwas sagen, dann erkennt man, das kommt oder kommt von jemand anderem. Und ich selbst habe die Gabe auch, ich kann das auch unterscheiden. Ich habe aber sie nicht so massiv wie jemand anderes, den ich kenne. Die Person, die hat das ganz stark und sie leidet manchmal darunter, weil sie natürlich dann auch sehr deutlich wahrnimmt, wie Gottes Geist, wie Gott ihr manche Sachen bewusst macht. Und sie sagt, sie war mal im Gottesdienst und dann hat jemand da was geredet, wie Gott gewirkt hat und alle waren begeistert und großer Leute begeistert. Und sie hat gesagt, komisch, da stimmt was nicht. Und dann hat sie wie eine Wand hinter dieser Person, die was gesagt hat, runtergehen sehen, eine schwarze Wand. Und sie wusste, nee, das ist jetzt nicht von Gott. Das ist die Gabe des Geistes. Aber bei euch werdet ihr das ganz leicht haben und ihr anderen Stärke, wo ihr einfach was lest, ihr hört was, eine Predigt und sagt, nee, das stimmt nicht. Da stimmt was nicht. Da ist irgendwie, vielleicht könnt ihr es auch gar nicht benennen, aber ihr merkt, da stimmt was nicht. Die nächste Geistesgabe, die Paulus jetzt erwähnt, die uns vielleicht ein bisschen fremd ist, ist die Gabe der Zungenrede. Und das ist ja so ein bisschen etwas, wenn wir in einer Pfingstgemeinde wären, wäre es überhaupt kein Problem, 80% der Leute reden in Zungen. Aber hier bei uns, die wir am pietistischen Hintergrund, fällt es schwerer. Und deswegen bin ich froh, dass die Kirstin Fekar, die diese Gabe hat, bereit erklärt hat, mal ein paar Fragen mir zu beantworten zu dieser Frage, damit wir mal ein bisschen spüren, wie ist denn das? Kirstin, du komm mal nach vorne. Mut, es braucht auch Mut. Bitte Applaus. Dann werden wir auch ein bisschen wach noch. Kirstin, jetzt erzähl doch mal, wie erlebst du, wenn du in diesen Sprachen sprichst, wie erlebst du das?
Wir hatten eine andere Frage vorgesehen, aber das macht nichts.
Sag mal, welche Frage haben wir? Ich kann gerne gucken. Ich bin gerade im Konzept runtergegangen. Ah, genau, Kirstin, die Gabe der Zungenrede. Genau. Wie hast du sie entdeckt? Das war die erste Frage. Stimmt, Entschuldigung. Danke. Habe ich dich aus dem Konzept? Nein, alles gut.
Genau, also entdeckt, da habe ich jetzt überlegt, das ist vielleicht nicht so das richtige Wort, denn entdeckt wäre ja etwas, was schon da wäre und was noch aufgedeckt werden würde. Ich habe das ein bisschen anders erlebt. Und zwar war das vor über 25 Jahren. Da war ich mit einigen Leuten zusammen, oder überhaupt, es war die Zeit, da ging es oft um den Heiligen Geist. Ich denke, viele können sich erinnern, da gab es diesen Toronto-Segen und es gab viele Spaltungen in Gemeinden. Es ging oft um den Heiligen Geist. Was ist gut, was ist schlecht? Und ich war mit vielen Leuten zusammen, die sich auch danach gesehnt haben, den Heiligen Geist zu erfahren. Ich habe viel Lehre darüber gehabt, ich habe viele Bücher gelesen, ich habe Predigen gehört und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, das ist für mich, Gott hat das für mich, das sollte ich haben, das ist gut. Und als du das vorhin gesagt hattest, war mir klar, ja, da war immer diese Angst, ist das gut, ist das richtig? Und ich wusste aber, in der Bibel steht, wenn ich Gott um Brot bitte, er gibt mir keine Schlange. Ja? Er wird mir was Gutes geben. Und so ist es dann gekommen, dass ich ganz ohne Veranstaltung, ohne Handauflegen, ohne irgendetwas in einem ganz persönlichen Zeit mit Gott zu Hause, dass mir das geschenkt wurde. Und das war sehr bewegend und ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung. Ja, so ist es gekommen. Ganz unspektakulär.
Danke, das finde ich auch gut so. Also schön, nein, das ist gut, kann auch anders sein. Aber mir ist das wichtig, einfach zu sagen, ja, das ist etwas, wo man nicht besonders, manchmal passiert es ja, dass Leute dann sagen, oh, du musst die Gabe haben und dann wird man noch, trainier mal. Und das ist wichtig, das Gottesgeist ist ein Geschenk. Wie erlebst du das, wenn du jetzt in Zungen sprichst?
Naja, es war schon aufregend, ja. Da bekommt man etwas, was man nicht kennt. Man tut den Mund auf und hört sich Dinge sagen, die hat man sich noch nie sagen hören. Und man fragt sich, ist es das jetzt oder ist es das nicht? Was mache ich damit? Aber ich wusste, es hat mir Gott gegeben. Diese Begegnung war da. Das ist von Gott. Das ist echt. Das ist real. Das ist für mich und das ist gut für mich. Ich brauche das. Und so bin ich dran geblieben. Und es ist jetzt nach 25 Jahren, es ist in meinen Alltag übergegangen. Und ich habe überlegt, es sind drei Dinge, die mich froh machen. Also einmal bringt mich das, wenn ich in Sprachen bete, in die Gegenwart Gottes oder... Ich glaube, wir sind immer in der Gegenwart Gottes, aber ich kann sie wahrnehmen auf eine andere Art und Weise. Und dann ist es so, ich habe die Kontrolle. Ich kann sagen oder ich kann entscheiden, bete ich in Zungen oder bete ich in meinen Worten. Es ist nichts, was mir übergestülpt wird. Der Heilige Geist ist, hieß es immer, ein Gentleman und das ist er. Ja. Wir dürfen sagen, du darfst so weit gehen, Gott, mit deinem Geist. Und, oder ja, wir können es begrenzen oder wir können uns öffnen, da bin ich ganz sicher. Und so kann ich in Sprachen beten, in Worten beten oder ich kann, wenn ich nicht weiter weiß, für jemanden in Sprachen beten, für mich beten, für Situationen und es geht das eine in das andere über. Und es ist keine Mühe, weil es geht nicht über meinen Kopf und es geht nicht über meinen Verstand, es fließt einfach. Es ist was, was einfach fließt, es macht keine Mühe. Und das Dritte ist, in diesen letzten Jahren gab es viele, viele Situationen, denen es mir nicht gut ging, wo ich ständig in Sorge war, in Angst war, in Furcht. Und dann habe ich immer wieder gemerkt, oft noch, ich habe das gar nicht richtig mitgekriegt. Ich habe gemerkt, während ich in Gedanken war, es betet in mir. Ich bete schon längst leise in Zungen. Der Geist betet durch mich, verwendet sich schon für mich, noch bevor ich überhaupt auf die Idee kam, zu beten für diese Dinge. Ja. Und das ist so was Tolles zu wissen, Gott steht für mich und er hilft mir und der Heilige Geist ist da, um mir zu helfen. Das ist super einfach, ja. Bin ich total dankbar für.
Wenn du jetzt da in Zungen sprichst, verstehst du, was du betest?
Nein, ich verstehe es tatsächlich nicht und ich habe mich auch jetzt im Vorfeld zu diesem Thema habe ich mich nochmal damit auseinandergesetzt. Das hat mich nie sonderlich interessiert, weil ich auch gedacht habe, wenn ich es weiß, würde ich es vielleicht gar nicht beten, denn ja, wenn Gott für mich betet, betet er vielleicht was anderes, als ich für mich beten würde. Und, aber ich habe mich jetzt nochmal damit auseinandergesetzt und Paulus sagt, wir sollen danach streben, so wie wir überhaupt nach geistlich, nach all diesen Dingen streben sollen, ja, und uns dafür öffnen dürfen. Und mal gucken, also Gott wartet auf Gebet und er gibt uns gerne.
Super, danke Kerstin. Dankeschön. Das ist jetzt etwas sehr Spannendes. Paulus sagt, weil er die Korinther, werden wir nachher bekommen, weil die manchmal eine Praxis haben in der Gemeinde mit der Zungenrede, die so ein bisschen schief ist, sagt er, ich wollte, ihr würdet alle so viele in Zungen reden wie ich. Also es gibt die Unterscheidung, die Zungenrede, die man für sich selbst macht, die erbaut einen selbst, so wie Kirsten es erzählt hat, aber man versteht trotzdem nicht, was man sagt. Es ist eben eine Sprache, die man nicht erlernen kann, sondern Gott gibt sie einem ein. Und man kann diese Zungensprache auch in der Gemeinde sprechen. Und in Korinth war es so, dass es dann drunter und drüber geht. Und da haben teilweise alle durcheinander geredet. Und Paulus sagt dann, was macht ihr denn da? So geht's doch nicht. Stell dir vor, da kommt jemand Fremdes rein, der hört dich da in Zungenrede, sagt, ihr seid alle bekloppt. Und gesagt, so, dann soll einer sprechen und dann soll ein anderer auslegen. Und das ist das, was Paulus hier sagt, wenn es heißt... Die nächste. Genau, das Gesagte in verständlichen Worten wieder. Das ist die Auslegung der Zungenrede. Und das ist etwas, das, wenn Kirsten jetzt gesprochen hätte in dieser Sprache, dann wäre diejenigen von euch, die Sprache könnten, würden es auf einmal verstehen. Und dann wäre es die Aufgabe von dem zu sagen, was sagt Gott im Auftrag von Kirsten hier in dieser Gemeinde? Spannende Sache. Am Schluss möchte ich noch eine Geistesgabe vorstellen, die steht nicht in dem Bereich von im Korintherbrief. Und das ist mir einfach wichtig, weil sie oft als eine Gabe genommen wird, die so selbstverständlich ist. Und man sagt, das hat man doch einfach, ja, ich mache das einfach und so weiter. Und da geht es mir um die Gabe des Dienstes. Und ich habe dann den Werner Hanschel gebeten, dass er mir dazu Antworten stellt. Werner hat auch schlecht geschlafen. Also ich habe mehreren Leuten einen schlechten Schlaf geschenkt. Und nach Werner, komm doch mal kurz nach vorne. Der Werner ist halt für mich exemplarisch jemand, der wirklich diese Gabe hat in einer tollen Art und Weise. Ja, und Werner, jetzt kommst du endlich dran.
Ich bin nervös.
Du bist nervös. Wie geht es dir, wenn du zum Beispiel im Gottesdienst nachher machst du auch den Kaffee wieder, wenn du den Kaffee kochst oder wenn du grillen bist oder wenn du hier in der Gemeinde was handwerklich machst? Wie geht's dir dabei?
Ja, es macht mir einfach Spaß, die Gabe, die mir Gott geschenkt hat, hier einzusetzen. In dieser Gemeinde, wir sind eine sehr kleine Gemeinde und wir haben riesig viele, viele Gaben. Ja. Ich besitze zum Beispiel keine dieser Geistesgaben, was ich eben so gehört habe. Und ja, trotzdem befriedigt es mich, meine Gabe, die mir Gott geschenkt hat, hier einzubringen.
Hast du dabei, ist das für dich belastend, wenn ich sage, Werner, wir wollen einen Grillen machen, Gemeindegrill, denkst du dann, oh nee, bitte nicht. Oder wie geht's dir damit?
Je größer, umso besser.
Das Spannende ist, wenn ich könnte jetzt Leute bei uns in der Gemeinde fragen. Ich denke nur an Gallusmarkt. Der Gallusmarkt, für die das nicht kennen, das ist ein Markt, wo wir als Gemeinde Waffeln verkaufen. Und wenn man Werner erlebt hat beim Waffelverkauf, es war jeder, der ihn erlebt hat, gesagt, boah, ist das angenehm, der hat so eine angenehme Ausstrahlung, es macht so Spaß, es hat wirklich Freude an seinem Dienst, das ist eine einladende Sache. Die Frage ist, Werner, wie machst du das?
Das habe ich mich auch schon gefragt. Normalerweise habe ich Hemmungen, auf Leute zuzugehen oder vor vielen Leuten frei zu reden oder so. Ja? Aber ich meine, ich glaube, da hilft mir Gott auch dabei, das dann so rüberzubringen.
Ich glaube, jetzt musst du Stopp machen, weil sonst hast du die Gabe der Predigt. Du musst dann nochmal überlegen. Dankeschön, Werner. Super, weil ich noch was dazu sage. Danke, Werner. Gut. Super. Applaus, Werner. Ich habe das ganz bewusst gewählt, den Werner mal mit dieser Gabe, weil viele sagen, ich mache doch nichts. Und das, was Werner jetzt gesagt hat, finde ich exemplarisch für viele Gaben. Das macht Freude, das ist kein Druck, wenn man diese Gabe hat, man bringt sie ein, da merkt man, ich mache es gerne. Und andere erleben das als besonders auferbaulich. Und wird sagen, boah, das tut mir ja gut, was da jemand macht. Und es kommt noch dazu, und das ist auch ein Beispiel für Gabe. Der Werner würde das, als ich ihn gefragt habe, ja, ich habe doch nichts Tolles. Das mache ich doch einfach so. Nein, die Gabe, die man hat, die fällt einem nicht schwer, die geht leicht von der Hand. Das ist etwas Normales für einen. Und deswegen ist es ein schönes Zeichen dafür. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr einfach euch von Gottes Geist so inspirieren lasst, zu fragen, welche Gabe habe ich? Das ist eine spannende Sache. Amen.